Von der aktuellen Debatte um Restitution haben die meisten mittlerweile gehört. Dabei geht es um die Rückgabe von Kulturgütern und Gebeinen, die unter kolonialer Herrschaft geraubt wurden und nun in Museen oder Sammlungen ausgestellt werden. Es geht dabei darum, wie mit dem Erbe der kolonialen Verbrechen umgegangen werden kann und welche Art von Aufarbeitung verschiedene Communities von Kolonisierten fordern. Von botanischen Gärten wird in dem Zusammenhang aber selten gesprochen. Botanische Gärten gelten in der Regel als Orte der Freizeit, an denen flaniert und vielleicht gepicknickt wird. Oder als Orte der botanischen Forschung, wo verrückte neue Pflanzen gezüchtet werden. So unbeschwerte Orte, wie sie scheinen, sind botanische Gärten aber nicht. Viele botanische Sammlungen sind in der Zeit des Kolonialismus entstanden. Deutschland hat von 1884 bis 1919, also ungefähr 25 Jahre, Gebiete in Afrika, Asien und im Pazifik kolonisiert. Darunter sind zum Beispiel Teile der heutigen Staaten China, Ruanda, Tansania, Namibia, Burundi und Papua-Neuguinea. 1914 waren die deutschen Kolonien das an Fläche drittgrößte Kolonialreich nach dem britischen und französischen. Naomi Gramlich, Doktorandin an der Uni Potsdam, erklärt, warum botanische Gärten in Deutschland gerade zur Zeit des Kolonialismus entstanden.
Botanische Gärten als Einrichtungen sind eigentlich, das vergisst man zwar oft, aber eben auch Museen. Und wie auch in der Debatte um die kulturellen Güter, die während der Kolonialzeit nach Europa gekommen sind, lässt sich auch hier fragen, beziehungsweise sogar direkt behaupten, dass diese ganzen botanischen Gärten und botanische Institutionen nicht einfach da waren, sondern gegründet werden mussten, um den ganzen, ich sage jetzt mal das ganze Zeug aus den Kolonien, weil oft wurde einfach alles wild mitgenommen, ohne zu wissen, was man damit eigentlich anfangen soll. Die wurden erst in diesem Zuge der Plünderung gegründet. Also es ist nicht so, dass da reingesammelt worden ist. Die sind von ihrem Kern, von ihrer Entstehungsgeschichte erst gegründet worden, um koloniale Plünderungen irgendwie zugänglich zu machen.
Im Zuge der kolonialen Verbrechen und Plünderungen wurden also nicht nur Schmuck, Alltagsgegenstände, Bodenschätze, Tiere und Gebeine von Menschen geraubt, sondern auch Pflanzen gesammelt und mit nach Deutschland gebracht. Viele Arten, die heute in fast allen botanischen Gärten ausgestellt werden, wurden ursprünglich geraubt. Das betrifft vor allem Arten, die in sogenannten Tropenhäusern zur Schau gestellt werden. Darunter sind zum Beispiel Bromelien, Orchideen und Kakteen oder Nutzpflanzen wie Yams, Baumwolle, Zucker oder andere Gewürze. In Europa hieß es, die KolonisatorInnen, eigentlich hauptsächlich reiche Männer, hätten diese Pflanzen neu entdeckt. Dementsprechend wurden die Pflanzen nach ihnen benannt. Dabei wurde ignoriert, dass die Pflanzen in ihren Herkunftsländern von der indigenen Bevölkerung seit langem kultiviert wurden und dort ganz andere Namen hatten. Naomi Gramlich erklärt, warum diese Umbenennungen Teil einer Unterdrückungspraxis waren.
Und es ist nun mal so, dass die meisten Pflanzen nach weißen europäischen Männern benannt worden sind, die ökonomisch gut aufgestellt waren. Und de facto haben die Pflanzen nicht entdeckt. Die haben nur ihren Namen dafür hergehalten, um sie umzubenennen. Und Umbenennungen sind auch, wenn man das als eine Art sieht, indigene Geschichte auszulöschen, sind es unglaubliche Akte von Gewalt, weil die darauf abzielen, Menschen in ihrer Kultur zu treffen und diese Kultur zu zerstören und deren Identität. Und das ist auch ein bewusstes Machtmittel, um Widerstand zu verhindern, indem Menschen von ihren eigenen Identitäten und Geschichten abgetrennt werden.
Heute wird im Kontext der kolonialen Geschichte botanischer Gärten oft davon gesprochen, die Pflanzen seien in anderen Ländern gesammelt worden. Begriffe wie sammeln oder auflesen sind aber sehr neutral und werden nicht dem Ausmaß an Gewalt gerecht, das mit dem Raub und der Umbenennung von Pflanzen verbunden war. Und auch heute noch werden die in der Kolonialzeit entstandenen Namen der Pflanzen verwendet, auch im wissenschaftlichen Rahmen. Ein Beispiel dazu gibt Isabel von der AG Postkolonial Leipzig.
Diese Weiterführung eigentlich so einer Klassifizierung, eine Aneignung auch von Pflanzen, Tieren, auch kultureller Ausdrucksarten, ist eine Kontinuität, die sich eigentlich bis heute fortführt. Also beispielsweise wird auch heute in Leipzig wurde in einem aufwendigen Vorgang eine möglichst vollständige Liste eben von Gefäßpflanzen erstellt, wo es darum geht, dass eine wissenschaftliche Benennung, der auf der ganzen Welt gleich ist. Und da beispielsweise fehlen häufig auch eben indigene Namen oder auch dieses indigene Wissen ist nicht wirklich benannt. Und oftmals werden dann diese europäischen Reisenden und Wissenschaftler als die eigentlichen Entdecker weiterhin benannt. Aber zum Beispiel Menschen, die vor Ort lokal mitgesammelt haben oder für die Anlegung eigentlich dieser Sammlung zum Teil notwendig waren, sind ausgeklammert aus der Geschichtsschreibung. Und so erscheinen die Orte, aus denen die Pflanzen kommen, eben als ja, kulturlos, geschichtslos, und nur die europäische Wissenschaft ist dann diejenige, die eben Kultur und Wissen erzeugt.
Dass auch heute noch die kolonialen Namen der Pflanzen bestehen, ist also ein aktueller Ausdruck von kolonialer Gewalt. Der Raub von Pflanzen aus kolonisierten Gebieten hat allerdings auch noch weitere Folgen, die sich bis in die Gegenwart auswirken. Die mitgebrachten Nutzpflanzen wurden in Europa weiterentwickelt, sodass sie effizienter angebaut werden konnten. Naomi Gramlich erklärt, warum die so gezüchteten neuen Stecklinge ein Mittel zur Unterdrückung der Bevölkerung in den kolonisierten Gebieten war.
Was in den botanischen Gärten sehr gut zum Vorschein kommt, ist, dass die botanischen Gärten eine Schnittstelle hatten in dem sogenannten transatlantischen Dreieckshandel. Das war das Ökonomiesystem, das Afrika, die Karibik, Amerika und Europa verbunden hat über ja, ein extrem rassistisches koloniales Handelssystem, in dem Menschen aus Afrika entführt worden sind, versklavt worden sind und im Zuge dessen auf den Plantagen versklavte Zwangsarbeit durchführen mussten. Und was sie auf diesen Plantagen geerntet haben, waren eben oft Pflanzen, deren Stecklinge in den botanischen Gärten überhaupt erst gezüchtet worden sind. Also die botanischen Gärten haben nicht nur Pflanzen ausgestellt, sondern auch ganz wesentlich zur Weiterentwicklung von zum Beispiel Baumwolle oder Zucker geführt. Deswegen die eine ganz wichtige Rolle haben in ihrer Funktion als Forschungsstelle, um überhaupt erst die Plantagen und damit auch die Versklavung von afrikanischen Menschen voranbringen zu können. Also die Plantagen, wir vergessen das oft, ist auch eine monokulturelle Landwirtschaftsform, die auch während der Kolonialzeit erst entstanden ist und eben dazu beigetragen hat, dass sowas wie Zucker, Baumwolle, aber auch Sisal oder Indigo, was für die Klaufärbung für zum Beispiel Jeans benutzt worden ist, ganz, ganz essentiell war. Und da mehrere Millionen, es gibt keine genauen Zahlen, mehrere Millionen Menschen auf den Plantagen arbeiten mussten. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne diese in botanischen Gärten weiterentwickelten Pflanzen von Baumwolle und Zucker.
Auch heute noch gibt es Plantagenwirtschaft. Ein Beispiel dafür ist der Anbau von Stevia. Stevia wird seit einigen Jahren von großen Konzernen wie zum Beispiel Coca-Cola als sogenannter gesünderer Zuckerersatz verwendet. Eigentlich steckt in Stevia eine jahrhundertelange Geschichte von indigenen Guarani, die Stevia erst über Jahrhunderte kultiviert haben. Auch hier wurde sich indigenes Wissen ohne Gegenleistung angeeignet, um es im globalen Norden zu vermarkten. Außerdem lassen die Konzerne Stevia auch heute noch auf dem Land anbauen, das eigentlich der indigenen Bevölkerung zusteht. Eine weitere Langzeitfolge der zur Kolonialzeit entstandenen Plantagenwirtschaft ist das Aussterben vieler Tier- und Pflanzenarten, wie Isabel von der AG Postkolonial Leipzig erklärt.
Also ein Aspekt, den man eben aus so einer postkolonialen Perspektive auf botanische Gärten auch beachten sollte, ist natürlich vor diesem Hintergrund auch eines massiven Artensterbens und auch einer Ausrottung letztlich vieler Pflanzen und auch Tiere zu sehen. Also durch die globale Ausbreitung des Plantagensystems, aber auch dann diese massiven Ressourcenausbau und industrielle Landwirtschaft für den Weltmarkt, von denen hauptsächlich dann europäische und nordamerikanische Unternehmen oder Staaten profitierten, ist natürlich der Hintergrund dann auch, weshalb bestimmte Pflanzen, die sich heute fast nur noch in botanischen Gärten finden lassen. Also es gibt eine Reihe von Pflanzen, die in ihrem natürlichen Lebensraum nicht mehr vorkommen oder wo der Lebensraum zerstört ist, aber die eben noch weiter in botanischen Gärten gezüchtet werden. Diese Aktualität eigentlich des Biodiversitätsverlustes global ist natürlich auch immer eine Frage, die man in einem globalen Zusammenhang auch stellen muss, gerade weil eben hier auch viele deutsche Unternehmen zum Teil zwar hier Naturschutzprojekte betreiben, aber im globalen Süden weiterhin nicht so viel Rücksicht eben nehmen auf bestimmte Umweltstandards oder auch teilweise eben auch indigene Rechte nicht genauso anerkannt werden wie Bürgerrechte, sage ich mal hier, wenn beispielsweise Kohleabbau stattfindet oder so.
Bis heute setzt sich also fort, dass an Lebensraum im globalen Norden andere Standards gesetzt werden als in ehemals kolonisierten Ländern. In Europa und Nordamerika werden Naturschutzprojekte angestrengt, während natürliche Ressourcen im globalen Süden weiterhin massiv ausgebeutet werden. Und der dadurch erwirtschaftete Reichtum entsteht nicht vor Ort, sondern dort, wo die Konzerne angesiedelt sind, also im globalen Norden. Wie sollten also botanische Gärten in Europa und Deutschland mit ihrem kolonialen Erbe umgehen? Naomi Gramlich von der Uni Potsdam betont, dass es für botanische Gärten in Deutschland als mehrheitlich weiße Institution erstmal wichtig ist zu erkennen, dass das Wissen, das sie im Laufe der Jahrhunderte gesammelt haben, nur ein einseitiges ist.
Zum Beispiel hat Frantz Fanon, ein sehr wichtiger antikolonialer Autor aus Martinique, gesagt, dass Kolonialismus sich nie für alles interessiert hat. Immer nur für das, was in eine ganz bestimmte Verwertungslogik, die eben kolonial und modern war, da reingepasst hat. Und die Folge dessen ist, dass Kolonialismus immer klaffende Lücken im Wissen hinterlässt. Und das bedeutet, dass eigentlich viele dieser Pflanzen immer nur auf eine spezifische Richtung hin von EuropäerInnen untersucht und genutzt worden sind und viel Wissen verloren gegangen ist, angeeignet worden ist oder verloren gegangen ist. Und so stellt sich die Frage, was ist da eigentlich noch für ein Wissen, das nicht in den botanischen Gärten vorhanden ist und was wiederum im Zuge dessen zeigen würde, dass das Wissen, was in den botanischen Gärten kultiviert ist, nur eine Form von Wissen ist und dass es ganz, ganz viele andere Formen des Wissens gibt. Und das ist auch so ein Move von Dekolonisierung zu erkennen, dass die eigene weiße europäische Position eine partikulare und eine situierte ist und eben nicht universell. Und das wäre dann so eine ganze Hinterfragung von botanischem Wissen und botanischen Systemen, der Klassifizierung, der Benennung, der Verstrickung mit ökonomischen Interessen. Und das müsste alles getan werden, wenn Leuten auf Augenhöhe begegnet werden kann und weiße Institutionen letztendlich auch bereit sein müssten, ihre Macht aufzugeben.
Weiße Institutionen müssen also ihre eurozentrische Sicht aufgeben. Außerdem sollten botanische Gärten nach Naomi Gramlich Gelder abgeben. Und zwar dorthin, wo die Mutterpflanzen ihrer Bestände ursprünglich herkommen und wo wiederum verbesserte Stecklinge für eine Plantagenwirtschaft eingesetzt wurden.
Man muss sich Kolonialgeschichte in den letzten 500 Jahren als total gewaltvolle Umverteilung von Rohstoffen und von Geldern vorstellen, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass Europa so extrem reich werden konnte. Nichtsdestotrotz wäre eine Möglichkeit, das klar zu haben und dann auch einfach Gelder zu geben, und zwar ohne im Gegenzug was zu verlangen. Dekolonisierung ist immer ein kollektives Projekt, in dem Expertinnen aus anderen Ländern befragt werden müssen und man gefragt werden muss, was wollt ihr eigentlich? Und viele Projekte von botanischen Gärten, die zum Beispiel auch über Entwicklungsgelder, Kooperationen mit botanischen Gärten im globalen Süden angegangen sind, machen das eben in einem totalen Unbewusstsein, was die koloniale Geschichte angeht, sondern finanzieren das Austöpfen von Entwicklungsgeldern, die eben sehr blind sind für die koloniale Gewalt botanischer Gärten an sich und einfach nur, und das ist auch eine Gefahr, eben das Wissen weiter aneignen wollen.
Alles in allem steht fest, dass die Restitutionsdebatte zu geraubten Kulturobjekten weitergedacht werden muss. Sind Pflanzen, Mineralien und Erde nicht vielleicht auch ein Teil von Identität? Immerhin ist zum Beispiel im Wappen von Namibia die Welwitsche symbolisiert. Das ist eine dort häufig vorkommende Pflanze, die allerdings wiederum nach einem britischen Botaniker benannt ist. Es wäre ein Anfang, wenn es in botanischen Gärten Schilder gäbe, die zusätzlich zum europäischen Namen auch noch indigene Namen von Pflanzen benennen würden. Dadurch kann auf die koloniale Geschichte von Pflanzen aufmerksam gemacht werden. Und es kann auf die Vielschichtigkeit von Perspektiven, die mit den Pflanzen verbunden sind, hingewiesen werden. Klar ist jedenfalls, dass die koloniale Geschichte von botanischen Gärten noch nicht abgeschlossen ist.